Schön, dass du wieder dabei bist zu unserer heutigen ausführlichen Analyse. Wir haben heute ein Thema auf dem Tisch, das...
Ein ziemlich brisantes Thema, um ehrlich zu sein.
Absolut. Also auf den ersten Blick wirkt unsere heutige Recherche vielleicht wie so typische trockene Compliance-Theorie. Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, das ganze rechtliche Paket eben. Mhm. Aber wir wollen dir heute zeigen, dass das in der Praxis echtes Sprengstoffpotenzial hat. Das kann Karrieren beenden und ganze Unternehmen in den Ruin treiben.
Ja, die Grundlagen kennen die meisten von uns ja. Kriminelle versuchen, ihre illegalen Gewinne irgendwie in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen.
Genau. Aber unsere Mission für dich heute ist es, diese abstrakte Theorie mal richtig aufzubrechen. Wir wollen uns ansehen, wie raffiniert diese Verschleierungstaktiken heute wirklich sind.
Und vor allem, wie erbarmungslos das Gesetz mittlerweile zuschlägt.
Richtig. Wir haben dafür eine extrem spannende Quelle. Ein hochaktuelles Trainingsmodul aus dem Februar 2026.
Verfasst von Dr. Rachele Zini. Sie ist AML Legal Consultant, also Rechtsberaterin für Anti-Geldwäsche. Und dieses Modul wurde über Lead Training Services speziell für die Immobilienberatung entwickelt.
Und das ist ein super wichtiger Fokus. Der Immobiliensektor ist ja weltweit eines der absoluten Hauptziele, wenn es darum geht, enorme Vermögenswerte zu waschen.
Da reden wir nicht von dem kleinen Dealer an der Ecke. Das sind hochprofessionelle Netzwerke, die da Milliarden verschieben.
Um diese Dimension mal greifbar zu machen, lass uns mal kurz in die Geschichte springen. Denk mal an Al Capone.
Ah, der Klassiker.
Ja, die absolute Ikone der amerikanischen Unterwelt in den 1920ern. Seine Organisation hat durch illegale Aktivitäten schätzungsweise 100 Millionen Dollar jährlich eingenommen.
Wahnsinn.
Insgesamt hat er rund 1 Milliarde Dollar an schmutzigem Geld durch ein gigantisches Netzwerk von Briefkastenfirmen und Strohmännern geschleust. Und weißt du, welche Strafe er für diese gigantische Geldwäscheoperation bekommen hat?
Null. Absolut keine.
Exakt. 0 Tage Gefängnis. Er wurde letztlich, naja, er hat 11 Jahre bekommen, aber eben nur wegen Steuerhinterziehung. Weil das Konzept der Geldwäsche als eigenständige Straftat schlichtweg noch gar nicht existierte.
Das ist ein historisches Vakuum, das Kriminelle über Jahrzehnte hinweg komplett ausgenutzt haben. Aber wenn wir das mit dem heutigen rechtlichen Rahmen vergleichen...
Da hat sich einiges getan.
Eine radikale Kehrtwende. Der Staat hat definitiv gelernt. Das maltesische Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche, also der Prevention of Money Laundering Act, auf den sich Dr. Zini in ihrem Modul hauptsächlich bezieht, zeigt diese Entwicklung extrem gut.
Die Zeiten, in denen man sich hinter Unwissenheit verstecken konnte, sind vorbei.
Endgültig vorbei, ja.
Lass uns mal auf das rechtliche Fundament schauen, also die gesetzliche Definition. Die meisten von uns wissen ja, dass Geldwäsche längst nicht mehr nur der klassische Koffer voller Bargeld ist.
Mhm.
Aber das Gesetz zieht das Netz noch viel enger, als man im ersten Moment so denkt.
Genau, es geht um jede erdenkliche Art von Eigentum. Das ist ein kritischer Punkt. Selbst wenn du eine Immobilie kaufst und nur ein minimaler Bruchteil der Kaufsumme...
Sagen wir mal, nur die Notarkosten.
Ja, genau. Wenn nur dieser kleine Teil aus einer kriminellen Quelle stammt, ist die gesamte Transaktion infiziert.
Und da stolpern viele Geschäftsleute. Die denken irgendwie in Schwarz und Weiß. Aber das Gesetz hat da null Toleranz. In der Quelle werden 6 Pfeiler der strafbaren Geldwäsche aufgelistet.
Die wie so ein engmaschiges Raster funktionieren. Also der erste ist ziemlich klar, die Umwandlung oder der Transfer von Eigentum, wenn man weiß oder ahnt, dass es einen kriminellen Ursprung hat, um das eben zu verschleiern.
Oder um Komplizen zu helfen. Der 2. Pfeiler ist das Verbergen oder Verschleiern der wahren Natur, der Quelle, des Standorts oder der Eigentumsrechte.
Dann kommt 3. der bloße Erwerb, der Besitz oder die Nutzung von solchem Eigentum, auch wieder mit dem Wissen oder Verdacht auf einen illegalen Ursprung.
Und der 4. Punkt, den finde ich besonders hart. Das Zurückbehalten von solchem Eigentum ohne vernünftige Entschuldigung.
Ja, das ist heftig. Und dann noch 5 und 6. Schon der bloße Versuch, eine dieser Handlungen durchzuführen oder eben die Beihilfe dazu.
Warte mal, lass uns kurz bei Punkt 4 bleiben. Das klingt in der Theorie logisch, aber wie sieht das aus, wenn ich gar nicht aktiv mitmache?
Wie meinst du das genau?
Naja, angenommen, ich bin Immobilienmakler. Jemand überweist eine riesige Summe und ich lasse das Geld einfach auf dem Treuhandkonto liegen. Ich wickle den Erwerb ab, ohne groß Fragen zu stellen. Ich überweise das ja nicht selbst auf die Bahamas.
Genau da schnappt die Falle des Gesetzes zu. Du musst das Geld nicht selbst gewaschen haben. Der bloße Erwerb, Besitz oder die Nutzung macht dich strafbar, wenn du zum Zeitpunkt des Erhalts weißt oder auch nur den Verdacht hast, dass da was faul ist. Bei Entschuldigung ist eine Straftat. Das Gesetz zwingt dich zur Aktion. Du kannst nicht einfach wegschauen.
Also diese klassische Vogelstrauß-Taktik.
Kopf in den Sand.
Genau. Einfach hoffen, dass es keinen Ärger gibt. Das ist faktisch illegal. Man ist gesetzlich verpflichtet, hellhörig zu sein. Das wirft aber die Frage auf, was das Geld überhaupt erst, sagen wir mal, schmutzig macht.
Da kommt in den Unterlagen immer wieder der Begriff der Vortat ins Spiel. Im Englischen Predicate Offense.
Erklär das mal kurz.
Die Vortat ist das eigentliche Verbrechen, das den illegalen Profit generiert. Drogenhandel, Erpressung, Korruption, Betrug im großen Stil. Der gesamte Prozess der Geldwäsche dient nur dem Zweck, diese Profite vom Stigma ihrer Vortat zu befreien.
Die wollen das Geld also nutzen, ohne dass Ermittler eine Verbindung zur ursprünglichen Straftat ziehen können.
Exakt.
Und da sind wir bei den drei klassischen Phasen, die auch das UNODC, also das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, definiert. Placement, Layering, Integration.
Also Einspeisung, Verschleierung und Integration.
Genau. Ich glaube, wir müssen hier nicht lange erklären, wie man Bargeld einspeist oder es über Offshore-Konten schichtet. Was Dr. Zini in dem Modul aber extrem gut herausarbeitet, ist, wie hochkomplex speziell diese letzte Phase, die Integration, heute abläuft.
Und warum der Immobiliensektor da die absolute Schlüsselrolle spielt.
Naja, Immobilien sind für Kriminelle quasi der heilige Gral der Integrationsphase.
Warum?
Weil sie riesige Summen an Kapital binden können. Sie sind gesellschaftlich hoch angesehen und die Bewertung ist oft extrem komplex und subjektiv. Wenn das Geld also erstmal durch unzählige Briefkastenfirmen im Layering-Prozess verschleiert wurde, wird es im Immobiliensektor wieder in die legale Wirtschaft injiziert.
Für einen neutralen Beobachter sieht es dann einfach so aus, als würde ein erfolgreicher Investor ein Portfolio aufbauen. Der Immobilienberater steht hier an vorderster Front.
Er ist buchstäblich die letzte Verteidigungslinie, bevor das schmutzige Geld endgültig als sauber gilt. Und das Material liefert hier eine extrem aufschlussreiche Fallstudie der FATF, der Financial Action Task Force.
Oh ja, der Fall des australischen Anwalts.
Genau, der war massiv in die Geldwäsche seines Mandanten verwickelt. Und das Faszinierende daran ist, der hat nicht einfach nur weggesehen, der hat hochgradig strategisch agiert.
Dieser Fall zeigt perfekt die Gefahr von professionellen Mittelsmännern. Kriminelle wissen ja, dass Transaktionen über angesehene Kanzleien oft weniger streng geprüft werden.
Da klebt halt der Stempel der Seriosität drauf.
Richtig. In diesem Fall hat der Anwalt ein regelrechtes Servicepaket für Geldwäsche geschnürt. Er hat seine eigenen Treuhandkonten genutzt, um die Gelder seines Klienten aufzunehmen und zu verteilen. Das gibt den illegalen Mitteln sofort einen Anstrich von rechtlicher Legitimität.
Und er ist dabei äußerst methodisch vorgegangen. Er hat die Zahlungen ganz gezielt gestückelt.
Also bewusst unterhalb der gesetzlichen Meldeschwellen geblieben.
Genau, ein klassisches Smurfing. Aber eben nicht mit Kleingeld am Bankschalter, sondern über anwaltliche Treuhandkonten. Mit diesen Geldern wurden dann Hypotheken abbezahlt und Immobilien gekauft.
Und jetzt kommt der Teil, der wirklich dreist ist. Einige dieser Immobilien wurden angeblich für Verwandte des Klienten gekauft.
Ein absolut typisches Muster.
Ja. Der Anwalt wickelte die Käufer ab, kaufte die Häuser im Namen dieser Familienmitglieder, hatte aber selbst nie auch nur ein einziges Treffen mit denen. Kein Kontakt, keine E-Mails, nix.
Das ist doch echt der Wahnsinn. Jeder professionelle Berater muss sich da fragen, wer ist hier eigentlich der wahre wirtschaftliche Eigentümer?
Den Ultimate Beneficial Owner hat er komplett ignoriert. Er nahm einfach die Anweisungen des Klienten entgegen, das Eigentum auf diese Namen zu überschreiben.
Und es blieb ja nicht bei Immobilien. Er diversifizierte das Ganze noch.
Er beriet den Klienten auch bei Aktienkäufen und wickelte die Zahlungen dafür ebenfalls über sein Treuhandkonto ab. Natürlich wieder schön in kleinen, gestückelten Einzahlungen.
Ein ganzheitliches Finanzportfolio für illegale Gelder. Später kam dann raus, dass all diese Vermögenswerte letztlich aus den kriminellen Aktivitäten des Mandanten stammten.
Für dich als Zuhörer ist dieser Fall eine absolute Goldmine. Daraus lassen sich glasklare Warnsignale, also Red Flags, ableiten. Wenn du diese Muster im Geschäftsalltag siehst, müssen alle Alarmglocken schrillen.
Das erste Signal hatten wir gerade schon, die unsichtbaren Dritten.
Richtig. Wenn ein Klient darauf besteht, Immobilien im Namen von Familienmitgliedern oder Dritten zu kaufen, es dafür aber keinen logischen oder wirtschaftlichen Grund gibt.
Wenn du als Berater den eigentlichen Käufer nie zu Gesicht bekommst.
Dann hast du ein massives Problem. Du kannst den wahren wirtschaftlichen Eigentümer nicht verifizieren.
Das zweite große Warnsignal, das Dr. Zeni betont, betrifft die Herkunft der Gelder. Third-Party-Funding nennt sich das.
Oh ja, das kommt so oft vor. Jemand kauft eine Immobilie, aber die Anzahlung kommt plötzlich von einer völlig unbekannten GmbH im Ausland.
Oder ein angeblicher Freund überweist hohe Beträge auf das Notarkonto.
Wenn die wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Käufer und dem Geldgeber nicht glasklar, nachvollziehbar und vor allem logisch erklärbar ist, dann ist das eine tiefrote Flagge. Du darfst da niemals einfach davon ausgehen, dass das schon passen wird.
Und das dritte entscheidende Signal aus der Fallstudie ist die Zahlungsstruktur selbst. Das sogenannte Structuring.
Wenn jemand offensichtlich versucht, unter dem Radar zu fliegen, ein Kaufpreis von 500.000 Euro wird nicht in zwei normalen Raten gezahlt, sondern in 20 kleinen Überweisungen.
Aus verschiedenen Quellen, die alle verdächtig nah unter den gesetzlichen Meldeschwellen der Banken liegen.
Das ist niemals ein Zufall. Es ist der aktive Versuch, die Kontrollmechanismen auszutricksen. Wenn du solche Muster in deinen Büchern siehst, bist du rechtlich verpflichtet, eine Verdachtsmeldung zu machen.
Was uns unweigerlich zu dem Teil bringt, der für jeden in einer Führungsposition absolut essentiell ist: die Konsequenzen.
Ja, jetzt wird's ernst.
Wir haben vorhin darüber geschmunzelt, dass Al Capone ungeschoren davongekommen ist. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. Artikel 3 des PMLA zieht hier Seiten auf, die absolut existenzbedrohend sind.
Wir sprechen hier nicht von einem Strafzettel wegen Falschparkens.
Nein, wer wegen Geldwäsche verurteilt wird, dem droht eine Geldstrafe, eine sogenannte Multa von bis zu 2,5 Millionen Euro und dazu eine Freiheitsstrafe von bis zu 18 Jahren.
Und der Gesetzgeber lässt hier den Spielraum für die maximale Härte. Das Gericht kann beides zusammen verhängen. 2,5 Millionen und 18 Jahre Gefängnis. Das zeigt, wie massiv der Schaden für die Gesellschaft ist.
Aber die eigentliche Bombe in diesem Text, die in der Praxis oft wie ein Schock wirkt, ist Absatz 2 von Artikel 3, die Unternehmensverantwortung.
Lass uns das sehr präzise aufdröseln. Das betrifft jeden Zuhörer, der eine Managerrolle oder einen Direktorenposten hat.
Der Gesetzestext sagt ganz unmissverständlich: Wenn eine Straftat von einem Unternehmen begangen wird, dann ist automatisch jede Person mitschuldig, die zu diesem Zeitpunkt Direktor, Manager, Sekretär oder ein ähnlicher leitender Angestellter war.
Eine kollektive Haftung der gesamten Führungsebene. Das ist ein unfassbar harter Hebel.
Stell dir das mal vor, du bist Manager in einer Immobilienfirma, zuständig für, sagen wir mal, die IT. Irgendwo im Vertrieb wickelt ein Kollege einen Deal ab, der astreine Geldwäsche ist. Das Gesetz sagt im ersten Moment, du, der IT-Manager, bist mitschuldig. Du stehst mit einem Bein im Gefängnis.
Obwohl du die Transaktion nicht mal kanntest.
Genau. Das kehrt doch die Unschuldsvermutung gefühlt um. Wie kommt man aus dieser Nummer wieder raus?
Der Ausweg existiert, aber die Hürde ist gigantisch. Du bist nur dann nicht schuldig, wenn du in einem Verfahren zwei Dinge absolut zweifelsfrei und gleichzeitig beweisen kannst. Erstens, dass die Straftat ohne dein Wissen begangen wurde.
Das ist bei unserem IT-Manager wahrscheinlich noch machbar.
Ja, aber jetzt kommt Punkt 2. Du musst beweisen, dass du jegliche gebotene Sorgfalt, all due diligence, walten ließest, um die Straftat zu verhindern.
Das bedeutet, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wenn diese Unwissenheit auf Nachlässigkeit beruht. Zu sagen, ich wusste von nichts, weil ich nie nachgefragt habe, das ist ab sofort ein Geständnis, keine Verteidigung.
Ganz genau. Das Gesetz verlangt proaktives Handeln von der gesamten Führung. Es reicht nicht, kein Krimineller zu sein. Du musst beweisen, dass du aktiv versucht hast, Kriminalität in deiner Firma zu verhindern.
Wenn es also keine Compliance-Richtlinien gibt, keine regelmäßigen Schulungen wie dieses Modul von Dr. Zeni,
keine klaren Meldewege, keine Software zur Überwachung,
dann haftest du für die Geldwäsche deines Unternehmens persönlich mit. Du musst vor Gericht zeigen können, sehen Sie, wir haben diese Kontrollen, wir haben das Personal geschult, aber die Kriminellen haben uns trotzdem getäuscht. Nur dann hast du eine Chance.
Es geht bei diesen Dokumenten nicht darum, Paragraphen auswendig zu lernen. Es geht um eine Bewusstseinsänderung. In einer Welt, in der Kriminelle immer professioneller werden, müssen wir in der legalen Wirtschaft noch wachsamer sein.
Die Red Flags zu kennen, ist keine lästige Pflichtübung mehr. Es ist existenzieller Selbstschutz.
Wer die ignoriert, riskiert alles.
ein wirklich aufrüttelnder Einblick. Wir haben heute ein massives Pensum bewältigt, vom extrem weiten juristischen Netz über die Fahrtfallstudie bis hin zur unerbittlichen Unternehmenshaftung.
Und der Wichtigkeit von proaktiven Beweisen.
Bevor wir dich für heute entlassen, möchte ich dir noch einen Gedankenanstoß mitgeben. Etwas, das auf unserer heutigen Analyse aufbaut, aber den Blick nach vorne richtet.
Mhm, gerne.
Wir haben heute viel über Immobilien, Bankkonten und Treuhandfonds gesprochen. Die klassischen Werkzeuge für Placement, Layering und Integration. Aber wir stehen an der Schwelle zu einer neuen technologischen Ära.
Web3, Crypto?
Genau. Denk mal darüber nach, wie sehen diese drei Phasen in ein paar Jahren aus, wenn Kriminelle dezentrale Kryptowährungen, Smart Contracts oder Privacy Coins nutzen?
Das Layering passiert dann nicht mehr über langsame internationale Überweisungen. Das geht in Millisekunden über Tausende von Wallets.
Und was passiert mit der Integration? Physische Immobilien sind heute wichtig. Aber was, wenn illegale Milliarden künftig in non-fungible Tokens, digitale Kunst oder virtuelle Grundstücke im Metaverse fließen? Wie passen unsere heutigen Gesetze auf einen Raum, in dem das Konzept des Eigentums gerade komplett neu geschrieben wird?
Eine hochkomplexe Herausforderung. Sind unsere heutigen Due Diligence-Prozesse überhaupt in der Lage, Web3-Transaktionen zu überwachen? Das wird das nächste große Schlachtfeld für Regulierungsbehörden.
Definitiv. Eine Entwicklung, die du auf dem Radar haben solltest, egal in welcher Branche du tätig bist. Wir hoffen, du konntest aus unserem heutigen Deep Dive entscheidende Erkenntnisse für deinen Alltag mitnehmen. Hinterfrage die Dinge, achte auf die Signale und bis zum nächsten Mal.